RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer des Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Montag, den 3. Oktober. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart im Blickpunkt. Wunderbares Indonesien und lass uns Indonesisch sprechen. Und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunung Nursias, Siti Wandarum und Puji Astuti aus Jakarta und wünschen Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Drei von Abu Sayyaf als Geiseln genommene Indonesier wurden befreit. Außenministerin Retno Marsudi, 103 indonesische Pilger mit dem philippinischen Visum sind in der indonesischen Botschaft. Klein- und mittelständische Unternehmen sind Ziel der zweiten Periode des Steueramnestie-Programms. Regierung wird 2017 den Tarif der Tabaksteuer erhöhen. Viele traditionelle Spiele aus verschiedenen Ländern werden an den internationalen Spielen Jakartas teilnehmen. Und nun zu den Einzelheiten. Drei indonesische Stadtbürger, die von der bewaffneten Gruppe Abu Sayyaf in den Philippinen als Geiseln genommen worden seien, seien am 1. Oktober befreit worden. Diese drei Indonesier wurden zurzeit in den Philippinen medizinisch untersucht. Das sagte die indonesische Außenministerin Retno Marsudi gestern bei der Pressekonferenz in Jakarta.
Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa tiga sandera warga negara Indonesia atas nama Ferry Arifin, M. Mahbur Dahlan, dan Edi Suryono.
Ich will darüber berichten, dass drei indonesische Geiseln, Ferry Arifin, M. Mahbrur Dahlan und Edi Suryono, befreit und vom Sonderteam abgeholt worden sind. Sie sind zurzeit in Sulu gemeinsam mit Joint Einsatzgruppe Westminkom, um medizinisch untersucht zu werden. Die Außenministerin Retno Marsudi fufot, dass der Prozess der offiziellen Übergabe dieser drei Indonesier von der indonesischen Botschaft in Manila den Philippinen bald geführt werden werde. Außerdem bemüht sich die indonesische Regierung zurzeit auch darum, zwei andere Indonesier, die noch von der Gruppe Abu Sayyaf als Geiseln genommen wurden, zu befreien. 103 Indonesier, die eine Pilgerfahrt nach Mekka mit dem philippinischen Visum gemacht hätten, seien zurzeit in der indonesischen Botschaft in Manila, den Philippinen. Das sagte die indonesische Außenministerin Retno Marsudi gestern bei der Pressekonferenz in Jakarta. Der Außenministerin zufolge bemüht die indonesische Regierung zurzeit, diese 103 indonesische Pilger nach Indonesien zurückzusenden. Der Rücksendungsprozess dieser Pilger soll aber die Zustimmung von der philippinischen Regierung erwarten. Retno Marsudi fufot, Di Filipinische Immigration Behörde setzt zuvor, dass etwa 6.700 philippinische Pilger nach Mekka in Manila ankommen werden. 700 davon seien indonesische Stadtbürger. Jeder Pilger wird von der dortigen Autorität untersucht werden, um die Daten der Pilger zu identifizieren. Die erste Periode des Programms der Steueramnestie hat Ende September beendet. Die Regierung wird dann das Programm der Steueramnestie auf klein- und mittelständische Unternehmen konzentrieren. Der Experte im Steuerbereich im Finanzministerium, Suryo Utomadi, sagte gestern in Jakarta, dass die Regierung in der zweiten Periode dieses Steueramnestie-Programms eine Kampagne für klein- und mittelständische Unternehmen durchführen werden, damit sie dieses Programm anwenden können. Durch die Erreichung der ersten Periode zeigt sich Suryo Utomadi optimistisch, dass das Ziel dieser zweiten Periode auch realisiert werden kann. Er fordert, dass die Regierung die Verbreitung dieses Programms intensivieren werden, indem sie mit dem Verband der Mikro-, Klein- und Mittelständischen Unternehmer im Zentrum und Regionen kooperiere. Die indonesische Regierung wird 2017 den Tarif der Tabaksteuer erhöhen, um auf die Folge der Zigaretten für die Gesundheit des Volkes zu reagieren. Die Finanzministerin Sri Mulyani sagte, dass die Regierung den Verbrauch beschränken und die Tabakhandel kontrollieren solle. In der Bestimmung des Tarifs der Steuer fokussiere die Regierung auf die Arbeitskräfte, den illegalen Zigarettenhandel, die Tabaklandwirte und die Staatseinnahmen. Ministerin Sri Mulyani sagte kürzlich bei einer Pressekonferenz in Jakarta, dass die Erhöhung des Tarifs den Tabakprodukten und dem Einzelverkaufspreis diene.
Maka untuk tahun 2017, pemerintah memutuskan untuk menetapkan kenaikan tarif tertinggi untuk rokok.
In dieser neuen Maßnahme steht, dass die höchste Steigerung des Tarifs ist 13,46% für die weißen Maschinenzigaretten und die niedrigste Steigerung ist 0% für die Nelkenzigaretten der Gruppe B. Dies ist die Gruppe 0%, da der Arbeitskraftaspekt am größten und dominierten ist. Durchschnittlich erreicht die Preissteigerung 10,54%. Neben der Steigerung des Steuertarifes wird auch der Einzelverkaufspreis durchschnittlich etwa 12,26% gesteigert. Sri Mulyani erklärte weiter, diese Maßnahme sei mit verschiedenen Seiten erörtert worden. Die Erhöhung der Steuer diene dazu, den Verbrauch und die Produktion der Zigaretten zu vermindern. Diese Erhöhung solle gleichwertig sein, sodass sie die Existenz der Arbeitsplätze und das Leben der armen Bevölkerung nicht beeinflusse. Einige traditionelle Sport- und Spielarten verschiedener Länder werden an den internationalen Spielen, die vom 6. bis zum 12. Oktober in Jakarta stattfinden sollten, teilnehmen. Das sagte der stellvertretende Ausschussleiter Ripka Wijaya in Jakarta. Im Zufolge werden Indonesien einige traditionelle Sportarten wie unter anderem Pencaksilat, Egrang, Pojo-Pojo Gymnastik, Steinspringen von Nias, Drachensteigen, altes Fahrradfahren und traditionelles Ringen vorstellen. Ripka Wijaya fuhrt, etwa 12.000 Athleten aus 110 Ländern würden an diesen Spielen teilnehmen. Unter diesen 110 Ländern seien unter anderem der Iran, der dabei seinen traditionellen Sport Julfani vorstellen werde. Diese Spiele werden im Vergnügungspark Ancol im Park Indonesian TMII und auf der Straße Tamrin Sudirman in Jakarta stattfinden. Liebe Hörer des Thema Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.677,19 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.476,02 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.103 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 31 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 95%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, Sie hören nun den heutigen Kommentar mit dem Titel Die Bedeutung von Pancasila. Pancasila ist die Grundideologie des Indonesischen Volkes. Pancasila stammt von den sanskritischen Wörtern Panca und Sila. Ab. Panca bedeutet fünf, Sila bedeutet die Prinzipien. Pancasila ist eine Formulierung und die Lebensweise des Indonesischen Volkes. Pancasila wurde am 18. August 1945 als den indonesischen Staatsgrundfestgesetz. Ein blutiger Vorfall passierte am 30. September 1965, der von der Kommunistischen Partei Indonesiens PKI begangen wurde, Pancasila als eine Staatsideologie mit der kommunistischen Ideologie zu ersetzen. Man nennt den Vorfall die Bewegung 30. September oder G30S. Während dieses Vorfalls wurden sechs Generale und ein Kapitän ermordet. Ihre Leichen wurden in einer Höhle in Ostjakarta begraben. Man nennt die Höhle Lubang Buaya oder die Krokodilenhöhle. Später gab die Regierung diese Bewegung als einen Putschversuch bekannt. Das derzeitige Militär unter der Leitung von Generalmajor Soeharto konnte die Aufregungen als die Folge der Bewegung G30S eindämmen. Soeharto ist später den zweiten indonesischen Präsidenten geworden und leitete die neue Ordnung. Er ersetzte Soekarno. Die Regierung der neuen Ordnung setzte dann den 30. September als die Feier der Bewegung 30. September und den 1. Oktober als die Feier des Pancasila Heiligkeitstages fest. Einige Kreise wie die Akademiker debattieren noch bis jetzt über den Drahtzieher und den Hintergrund der Bewegung G30S. Das indonesische Volk sollte aber bei dem Gott dafür sich bedanken, dass der Kommunismus in Indonesien nicht sich entwickeln kann. Pancasila ist nicht nur eine Ideologie, aber auch die Identität des indonesischen Volkes. Man kann die Normen, die in Pancasila stehen, im Alltagsleben des indonesischen Volkes sehen. Seit früher glaubt das indonesische Volk an einen Gott. Das ist die erste Norm von Pancasila. Das indonesische Volk respektiert und anerkennt die Würde und die Rechte anderer Menschen, sowie hilft miteinander und verhält sich wie die zivilisierten Menschen. Das ist die zweite Norm von Pancasila. Trotz der Vielfalt der Volksstämme, der Religion und der Sprachen in Indonesien ehrt das indonesische Volk die Einheit. Das ist die dritte Norm von Pancasila. In der vierten Norm der Pancasila steht es, dass das indonesische Volk bevorzugt gemeinsame Besprechung oder Musyawarah, ein Vernehmen oder Mufakat zu erzielen. Die fünfte Norm ist die soziale Wohlfahrt für alle indonesischen Bürger. Die Normen in Pancasila sind sehr edel, Hoffentlich kann das indonesische Volk trotz der Änderung der Zeit die Normen der Pancasila in ihrem Alltagsleben immer noch durchführen. Soweit Kommentar.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie das Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir Ihnen die historischen Ereignisse am 3. Oktober wie folgt. Das Gefecht am Greenbrier River, auch Gefecht von Camp Bartow genannt, war ein Gefecht des amerikanischen Bürgerkriegs im Verlauf der Operationen im westlichen Virginia. Es fand am 3. Oktober 1861 in der Nähe des Greenbrier Rivers statt. Nach dem Sieg am Cheat Mountain beabsichtigten die im westlichen Virginia eingesetzten Truppen der Nordstaatler, die Verbände der Konföderierten vom Gebiet des zukünftigen Staates West Virginia zu vertreiben. Am Morgen des 3. Oktober führte Brigadegeneral Joseph J. Reynolds persönlich eine bewaffnete Aufklärung mit zwei Brigaden vom Cheat Mountain Summit Fort nach Osten durch, um die Konföderierten im Camp Bartow anzugreifen und zu vernichten. Reynolds gelang es, in die Sicherung der Konföderierten einzubrechen. Ab 7 Uhr lieferte sich die US-Artillerie ein vierstündiges Duell mit der gegnerischen Artillerie. Während dieses Duells griff Reynolds zuerst die linke Flanke und anschließend die rechte Flanke der Konföderierten an. Beide Angriffe konnten jedoch von den gut ausgebildeten und disziplinierten Soldaten Brigadegeneral Henry R. Jackson abgewehrt werden. Gegen Mittag stellte Reynolds seine Angriffe ein und wich in das Cheat Mountain Summit Fort aus. Mit der Unterschrift von US-Präsident Lyndon B. Johnson. Unter den Immigration and Naturalization Service Act, INS, of 1965 wird das Einwanderungsrecht der Vereinigten Staaten liberaler gestaltet. Der INS Act of 1965 löste im amerikanischen Einwanderungsrecht die Bestimmungen des Immigrations Act of 1924 ab. Das Gesetz von 1924 hatte die Einwanderung durch Quoten beschränkt, die so niedrig angesetzt waren, dass aus vielen Ländern nur sehr geringe Zahlen von Immigranten in die USA einreisen durften. Aus China zum Beispiel durften nur 105 Personen jährlich ins Land kommen. Unter dem Druck der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung entschloss sie, die amerikanische Legislative schließlich zu einer Neufassung des Einwanderungsrechts. Der INS Act of 1965 wurde von dem Abgeordneten Emanuel Schaller vorgeschlagen und von Senator Edward Kennedy stark unterstützt. im Repräsentantenhaus wurde das Gesetz mit 326 zu 69 Stimmen angenommen, im Senat mit 76 zu 18 Stimmen. In beide Kammern des Kongresses stellten Mitglieder der Demokratischen Partei zwar die Mehrheit der Abgeordneten, hatten jedoch keine derartig großen Mehrheiten. Viele Republikaner stimmten ebenfalls für das Gesetz. Das Gesetz erlangte am 3. Oktober 1965 durch die Unterschrift von Präsident Lyndon B. Johnson Rechtskraft. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Vergangenheit und Gegenwart.
Sie können auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören. Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie den heutigen Imblickpunkt mit dem Titel Das Übersiedlungsprogramm unterstützt die Nahrungssicherheit. Die indonesische Regierung hat seit dutzenden Jahren das Übersiedlungsprogramm durchgeführt. Am Anfang dient dieses Programm dazu, die Bevölkerungsdichte auf der Insel Java zu bewältigen. Die Regierung entsendete die Bürger aus der Insel Java in die Inseln Sumatra, Kalimantan, Sulawesi und Papua, um dort die freien Fläche zu besiedeln und auf diesen freien Flächen die Nahrungspflanze anzubauen. Der indonesische Minister für die Dörfer, die Entwicklung der abgelegenen Gebiete und die Übersiedlung, Eko Putro Sanjoyo, sagte am Freitag, dem 30. September in Yogyakarta vor der Presse, dass das Übersiedlungsprogramm die Nahrungsversorgung in Indonesien unterstützen könne. Minister Eko Putro Sanjoyo zufolge könne Indonesien durch das Übersiedlungsprogramm 8,4 Millionen Tonnen trockenen und geschälten Reis pro Jahr hervorbringen. In den Übersiedlungsgebieten befinden sich auch 50 Ölpalmenplantagen. Durch die integrierte Downstream- und Upstream-Industrie kann man jetzt in den Übersiedlungsgebieten die Nahrung herstellen. In den Übersiedlungsgebieten befinden sich noch 3,38 Millionen Hektar von Flächen, auf denen man die Nahrungspflanze anbauen kann, um die nationale Nahrungssicherheit zu unterstützen. In den letzten 66 Jahren haben 88 Millionen Bürger die Übersiedlungsgebiete besiedelt. In den neuen Gebieten bekommen die Übersiedler die Arbeitschancen. Dort können sie ihre Wohlfahrt auch verbessern. 3.608 Übersiedlungslagen wurden bereits gebaut. Durch das Übersiedlungsprogramm sind 1.183 neue Dörfer entstanden. 385 Dörfer entwickelten sich zu Verwaltungsbezirken, 104 Dörfer zu neuen Bezirken, 2 der Bezirken entwickelten sich zu neuen Provinzen, und zwar West Sulawesi und Nord Kalimantan. Minister Eko Putro Sanjoyo hofft, dass jedes Dorf auf ein Nahrungsprodukt sich konzentrieren sollte. Dazu wird die Regierung durch das Programm Ein Dorf, ein Produkt die Dörfer unterstützen. Jedes Dorf könne deshalb ein besonderes Produkt in großen Mengen herstellen, sagte Minister Eko weiter. Bei der gleichen Gelegenheit ist der Ökonom Sri Edi Swasono der Meinung, dass das Wiederbeleben des Übersiedlungsprogrammes dem indonesischen Volk dabei helfen könne, die Nahrungskrise zu bewältigen. Die Nahrungskrise in Indonesien beginne im Jahre 1998, da die Regierung das Übersiedlungsprogramm vernachlässigt habe, so meinte Sri Edi Swasono. sawait imlikpong.
RRI International Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di International Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Indonesian has lived common to our program Wunder Paras Indonesian in dem wir Ihnen über die reiche Chile-Küche Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, nach Süd-Kalimantan zu reisen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.co.id hören. Liebe Zuhörer, machen Sie einen Ausflug lieber an die Küste oder ins Gebirge. In Süd-Kalimantan können Sie beide Sensationen genießen. Sind Sie an der Küste Batakan mit einer Kombination aus Küstenlandschaft und Gebirgspanorama angeboten. Die Küste liegt nicht weit vom Meratusgebirge und bietet eine wunderbare Landschaft an. Wenn Sie nach Osten blicken, können Sie den Anblick des Gebirges mit der grünen Kieferwaldausdehnung genießen. Die Erdnussbäume versonnen auch den Küstenstrand. Auf der anderen Seite gibt es Fischersiedlungen zu sehen. Batakan können die Besucher an der Küste mit einem Pferd oder einer Kutsche umherspazieren. Außerdem können sie dort unter den von Kasuaren besiedelten Bäumen entspannen, die Sonnenheit der Küste genießen und das Naturschauspiel des Sonnenuntergangs sehen. Diese Küste ist mit verschiedenen Einrichtungen wie unter anderem Badezimmern, einer Moschee, einer Bühne, Restaurants, Gasthäuser, einem Spielplatz und Parkplatz ausgestattet. In Batakan grenzt die kleine Insel Datu. Es ist ein touristischer Ort, das sich dort das Grab eines islamischen Gelehrten oder in der lokalen Sprache eines Datu befindet. Es ist Datu Pamulutan. Er hatte das Hobby, die Vögel mit Schaf einzufangen. Liebe Zuhörer, die Küste Batakan liegt am gleichnamigen Dorf, im Amtsbezirk Panyipatan, dem Bezirk Tanah Laut in der Provinz Süd-Kalimantan, etwa 125 Kilometer östlich von Banjarmasin, der Hauptstadt von Süd-Kalimantan. Es ist einfach, Batakan von der Stadt Banjarmasin aus zu erreichen, da die Straße gut ist. Obwohl die Straße kurvig ist, so wie auf uns abgeht, lohnt sich die Fahrt, da sie eine schöne Naturlandschaft mit grünem Gebirge, Sonne, Reis, Felder aus Dengungen und die Fischersiedlungen an der Küste erleben. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über die Küste Batakan. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören!
Wie man Indonesisch leicht, gut und richtig spricht, finden Sie im Programm Wir sprechen Indonesisch. Mari berbahasa Indonesia.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen. Wir treffen uns wieder bei unserem Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia. Bei dieser Gelegenheit präsentieren wir Ihnen einige indonesische Wörter und wir laden Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen. Unser heutiges Thema ist Makan di Restoran Padang oder ins Deutsch übersetzt im Restaurant Padang essen. Im Restaurant Padang kann man Spezialitäten aus West Sumatra kaufen. Liebe Zuhörer, nun stelle ich Ihnen zuerst ein paar Vokabeln vor, die im Zusammenhang mit dem heutigen Thema stehen. Ich werde jedes Wort zweimal langsam vorstellen und dann können Sie es zunächst wiederholen. Im Restaurant auf Indonesisch, die Restaurant. Die Restaurant. Hungrig auf Indonesisch, lapar. Lapar. Durstig auf Indonesisch, haus. Haus. Essen of Indonesisch, makan, makan. Yet of Indonesisch, sekarang, sekarang. Mittags essen of Indonesisch, makan siang, makan siang. Mögen of Indonesisch, suka, suka. Das europäische Essen of Indonesisch, makanan Eropa, makanan Eropa. Das indonesische Essen of Indonesisch, makanan Indonesia, makanan Indonesia. Sharp of Indonesisch, pedas, pedas. Di chili pasta of Indonesisch, sambal, sambal. Bestellen of Indonesisch, pesan, pesan. Der rice of Indonesisch, nasi, nasi. Sehr lecker of Indonesisch, sangat enak, sangat enak. Sicher of Indonesisch, pasti, pasti. Ausprobieren auf Indonesisch, mencoba, mencoba. Liebe Zuhörer, nun werden diese Vokabeln in einem Gespräch zum Thema Makan di Restoran Padang. Im Restaurant Padang essen. Zwischen Zandu und Budi Darstel. Ich werde jeden Satz einmal langsam vorlesen, danach können Sie ihn wiederholen. Ich bin hungrig auf Indonesisch, saya lapar, saya lapar. Ich bin nicht nur hungrig, sondern auch durstig. Auf Indonesisch, saya bukan hanya lapar tetapi juga haus. Saya bukan hanya lapar tetapi juga haus. Am wichtigsten sollen wir jetzt Mittagessen haben. Auf Indonesisch, yang penting sekarang kita harus makan siang. Yang penting sekarang kita harus makan siang. Magst du europäisches Essen oder indonesisches Essen? Auf Indonesisch, kamu suka makan makanan Eropa atau makan makanan Indonesia? Kamu suka makan makanan Eropa atau makan makanan Indonesia? Ich mag lieber indonesisches Essen. of Indonesia, saya lebih suka makan makanan Indonesia. Saya lebih suka makan makanan Indonesia. Max du Scharfe Essen of Indonesia, apakah kamu suka pedas? Apakah kamu suka pedas? Ya, ich mag Scharfe Essen of Indonesia. Ya, saya suka pedas. Ya, saya suka pedas. Ich mag Chili Pasta of Indonesia. Saya suka sambal. Saya suka sambal. Daher bestellen wir Essen im Restaurant Padang of Indonesia. Kalau begitu, kami pesan makanan di restoran Padang saja. Kalau begitu, kami pesan makanan di restoran Padang saja. Dan das Essen ist dort scharf of Indonesia, karena makanannya pedas. Karena makanannya pedas. Das Menu im Restaurant Padang ist lecker of Indonesia. Makanan di restoran Padang sangat enak. Makanan di restoran Padang sangat enak. Du magst es sicher of Indonesia. Kamu pasti suka. Kamu pasti suka. Gut, ich möchte es ausprobieren of Indonesia. Baiklah, saya akan mencobanya. Baiklah, saya akan mencobanya. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten gerade unser Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia mit dem Thema Makan di Restoran Padang. Im Restoran Padang essen. Auf Wiederhören.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe treue Zuhörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder bei unserem beliebten Programm Musikregenbogen. Heute präsentieren wir Ihnen die Indonesian Kronzonglieder. Zuerst hören wir mal das erste Lied mit dem Titel Telaga Biru oder Der Blaue See, gesungen von Bram Aceh. Viel Spaß beim Zuhören.
Waktu bulan mulai bercahaya, pancarkan sinarnya. Berkilauan air di telaga, telaga biru maya. Di tengahnya bambu sejuta menghijau warnanya, gemilang sinarnya di telaga, telaga biru. Waktu malam bulan purnama, terdengar nyanyian surga. Bidadari nan bersuka menghibur hati di telaga. Di tengahnya rimbunan suri, telaga bidadari. Bunga surga nan mengharumi surga biru suci. Di waktu malam bulan purnama terdengar nyanyian surga. Bidadari nan bersukaria menghibur hati di telaga. Di tengahnya rimbunan sunyi laga bidadari, bunga surga nan mengharumi laga biru.
Liebe Zuhörer, Indonesien ist ein reiches Land mit der Naturschönheit. Ein Beispiel dazu ist der schöne See. Unter dem Licht vom Vollmond ist dieser See schöner. Während des Vollmonds tanzen die Engel am See, um das Herz zu unterhalten. So ist ein Blick über den Inhalt des Lieds von Bram Titalei oder bekannter mit Bram Aceh. Der Mann, der in 1913 in Banda Aceh geboren wurde, erhielt den Ehrennamen als der Indonesische Keroncong Vater. Bram Aceh gebar die Generationen, die in der indonesischen Musikindustrie erscheinen, wie Harvey Maluhulu, Irma Jun und Glenn Fredly, die sind alle seine Enkelkinder. Seine Karriere begann als der erste Sieger Keroncong Jakarta Raya in 1955 wurde. Liebe Zuhörer, nun genießen wir das Keroncong-Lied mit dem Titel Ariati, gesungen von M. Rifani. Viel Spaß dabei!
Ariati, di kau mawar asuhan gemulang. Ariati, di kau gemilang seni pujaan. Dosa kahamba tadi malam. Dosakah hamba mengujani kau dalam mimpi? Hanya dalam mawar di taman hayalku, tak mungkin tuan terpetik daku. Wah, seribu satu malam. Dosakah hamba mimpi berkasih dengan Tuhan? Ujung jarimu ku cium mesra tadi malam. Dosakah hamba seribu satu malam. Anyati.
Liebe Zuhörer, Ariati ist das Lied, das von dem indischen Komponisten Ismail Marzuki komponiert wurde. Dieses Lied erzählt über die Bewunderung zu einer Frau, sodass er von ihr träumt. Das ist ein altes Lied, das in der indonesischen Bekämpfungsära komponiert wurde. Trotzdem ist es noch bekannt und sogar ziemlich oft bei verschiedenen Gelegenheiten gesungen wird. Dieses Lied ist perfekter mit der schönen Stimme von M. Rifani. Liebe Zuhörer, wir beenden dieses heutige Programm mit zwei Liedern, und zwar Rayuan Kelana oder die Schmeichelei von Bram Aceh und Pasir Putih oder der Weiße Sand von M. Rifani. Gute Unterhaltung und auf Wiederhören.
Sungai-sungai mengalir deru, Sungai-sungai melalui hutan yang menghijau menuju ke laut.
RRI Internasional Sendung, Voice of Indonesia. Informing, Connecting, Dignifying. Voice of Indonesia di Internasional Sendung, Fon Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented inan Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurswellen 15,150, 9,125, 11,780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Sejak zaman Nusantara mega termasuk negara jaya dan bahagia ku rasakan di dalam jiwaku selalu di mana ku dengar
RRI Internasional Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internasional Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.